Es ist etwa ein Jahr her, da stürmten schwer bewaffnete Einsatzkräfte eine Villa in Neuseeland und zerrten am Schluss den Bewohner des Hauses aus dem gesicherten Panikraum, in dem er sich verschanzt hatte. Eine spektakuläre multinationale Operation, an der das FBI beteiligt war. Der neuseeländische Geheimdienst hatte im Vorfeld nachrichtendienstlich ermittelt. Und Ziel des Ganzen war nicht etwa ein Terrorist, sondern, jedenfalls nach Meinung der Behörden, der Oberraubkopierer des Netzes. Michael Gessert, du hast damals in der Webschau über die Operation und das Ende des File-Sharing-Dienstes Mega Upload berichtet. Jetzt ist der vermeintliche Bösewicht Kim.com wieder frei, hat wieder weitgehend Zugriff auf sein beschlagnahmtes Vermögen und macht genau da weiter, wo er vorher aufgehört hat, mit einem neuen File-Sharing-Dienst namens Mega, habe ich gelesen.
Ja, das ist ja naheliegend, das klingt so ähnlich und das Geschäftsmodell war ja offensichtlich damals so fantastisch, dass man das natürlich ruhig nochmal versuchen kann. Und ja, Mega Upload war ja wirklich einer der ganz großen Player im Internet. Man hat damals gesagt, also große Prozentanteile des gesamten Internet-Traffics zuständig. Das ist natürlich auch deswegen den Behörden oder der Rechteindustrie so auf die Nerven gegangen. Und der Witz ist eben, dass bei diesen ganzen Ermittlungsbemühungen, bei dem Versuch, ihn ausliefern zu lassen in den USA, dass da bis jetzt nichts Richtiges rausgekommen ist. Das Ganze ist sozusagen ein Rohrkrepierer geworden, diese ganze Aktion. Der Geheimdienst musste sich entschuldigen. Und also Kim Schmitz hat von Anfang an, ich sage jetzt schon Schmitz, Kim.com, so heißt er jetzt, hat von Anfang an argumentiert, was wollt ihr denn von mir? Ich kann noch nichts dafür, was User hier auf den Server von Mega Upload hochgeladen haben, das weiß ich ja gar nicht. Und ich bin auch nicht verantwortlich dafür. Und was auch definitiv so war, es gab wirklich eine Menge ganz normale Kunden, die diesen Server eben als normalen Cloud-Speicher, also als Speicher im Netz benutzt hatten. Und ulkigerweise war da auch die Filmindustrie selber dabei.
Kim.com ist neuseeländischer Staatsbürger, aber gebürtiger Deutscher, hat auch eine schillernde Vergangenheit. Schillernd war jetzt wohl auch sein Comeback und auch der Start der neuen Plattform, oder?
Ja, man muss sagen, der hat ganz schön auf die Pauke gehauen. Der Mann, der hat in seinem Anwesen ein großes Event veranstaltet, da auch internationale Presse eingeladen. Das kann man zum Beispiel nachlesen bei thenextweb.com. Die schreiben also von einem insane, also einem irren Presseevent. Und da hat er also mächtig aufgefahren. Er hat sozusagen dieses Ereignis von damals ein bisschen nachgespielt mit knapp bekleideten jungen Damen.
Seine Verhaftung,
ja, mit knapp bekleideten Damen im Military-Look. Es haben sich auch welche vom Hubschrauber abgeseilt und so weiter. Und dann ist das plötzlich dann unterbrochen worden. Dann hat er gesagt, stopp, so geht das also jetzt nicht mehr weiter. Man kann sich das auch im Internet angucken. Zum Beispiel bei Spiegel Online gibt es da einen Link dazu. Und der ganze Mann ist ja wirklich Kult hier in Deutschland. Also ursprünglich mal Hacker Kimball und dann eben verschiedene Aktionen, die man noch bei Wikipedia nachlesen kann. Jetzt im Blog Basic Thinking wird getitelt die drei Gesichter des Kim Schmitz. Und da wird dann durchaus anerkennend darüber gesprochen, dass er a. eben toller PR-Profi ist, zweitens ein Seiltänzer zwischen Legalität und Illegalität und drittens auch eine Art Freiheitskämpfer des Netzes, weil wir erinnern uns ja eben zum Beispiel Thema Piraten, dieser ungehinderte Zugang zu Informationen, auch wenn die irgendwie urheberrechtlich geschützt sein mögen, der ist ja eine der Kernforderungen von den sogenannten neuen Netzaktivisten.
Also dieser neue File-Sharing oder Cloud-Dienst von Kim.com ist jetzt online. Hast du den getestet?
Ich habe ihn gestern ganz kurz getestet, ist übertrieben. Ich habe mich da eingeloggt, habe mir dann Account besorgt. Und das ist insofern ganz attraktiv, weil da direkt 50 Gigabyte gratis frei sind. Das ist ja schon mal was. Mhm. Und man kann ja auch, dann könnte man auch verschiedene Accounts parallel einrichten, weil da eben keine Identität überprüft wird, im Gegensatz zu anderen Anbietern. Und dann gibt es eben die kostenpflichtigen sogenannten Profi-Zugänge. Und da ist es eben so, die Preismodelle sind, die lesen sich ganz im Vergleich zu dem sogenannten Mitbewerb ganz attraktiv. Da gibt es also 500 Gigabyte oder 2 Terabyte oder sogar 4 Terabyte für 30 Euro im Monat. Das ist also wesentlich weniger, als die Konkurrenz verlangt. Ja, und insofern, das hört sich erstmal auf den ersten Blick ganz attraktiv an.
Das ist aber eine Konkurrenz zur Dropbox, oder?
Das ist zum Beispiel eine Konkurrenz zur Dropbox oder eigentlich zu allen Cloud-Speicheranbietern. Das machen ja mittlerweile alle eben über Google und Amazon und so weiter. Ulkigerweise jetzt bei Thema Dropbox ist bei Spiegel Online ein Interview zu lesen mit der Sprecherin von Dropbox, die auf diese Sache angesprochen worden ist. Und sie sagt eben, dass unsere User, also die User von Dropbox, wären anders. Die würden nämlich sozusagen keine Raubkopien da speichern. Das ist eine schöne Aussage, aber ob die so ganz belegt werden kann, ist die andere Frage. Aber eben klar, Dropbox gilt als ganz seriös. Aber ich habe eben damals schon gesagt, bei dem Fall, eigentlich technisch gesehen gibt es keinen Unterschied zwischen den seriösen Cloud-Anbietern und diesen angeblich bösen File-Hostern.
Wie sieht denn Mega aus, wenn man sich eingeloggt hat?
Das sieht ganz harmlos aus. Ist also ein Dateimanager, wo erstmal drei Folder schon mal angelegt sind und dann kann man also neue Ordner anlegen und dann eben Dateien hochladen. Der Witz eben bei der ganzen Sache ist, dass die bezeichnen sich jetzt als Privacy Company. Das ist ja so ein bisschen Hohn für die Ermittler. Aber die Sache ist ja so, die haben immer schon gesagt, wir wissen nicht, was unsere Kunden machen. Und jetzt haben sie das noch konsequenter umgesetzt, technisch. Nämlich die Inhalte werden verschlüsselt hochgeladen und zwar so, dass hier Mega sagt, wir kennen den Schlüssel gar nicht, wir haben gar keinen Zugriff darauf, also wir haben keine Verantwortung.
Ja, das hört sich ja erstmal so, ich sag mal, ganz smart an, sowohl für den Betreiber als auch für den Kunden, egal ob die jetzt legale Dateien speichern, in denen niemand rumstöbern soll oder aber eben doch illegale Dateien dann oder auch verbreiten wollen. Ne?
Genau, das ist, hört sich ganz smart an. Die Frage ist jetzt noch, ob das auch wirklich so funktioniert. Das ist auch nicht ganz neu. Ich habe also selbst auch Cloud-Dienste, wo das auch so ist, wo ich bei mir zu Hause verschlüssel und dann hochlade. Das kann man sowieso immer machen. Aber auf jeden Fall, es gibt eben durchaus erste Zweifel an diesem Verschlüsselungssystem von Mega jetzt. Und zwar kann man das nachlesen bei arstechnica.com von gestern, der Artikel, den verlinke ich auf unserer Seite, müsste gleich da sein. Und da wird eben, werden zwei Faktoren bemängelt. A, das Ganze funktioniert ja so, weil man diese Links ja weitergeben will von dieser Plattform. Es gibt dann also sogenannte private und öffentliche Schlüssel und ich kann also dann meinen öffentlichen Schlüssel verbreiten und andere Leute haben Zugriff auf diese Datei dann. Und da gibt es also noch ein paar Fragen, ob das so richtig umgesetzt ist. Auch zum Beispiel, ob der Schlüssel ausreichend Zufallskomponenten beinhaltet, dass man den nicht knacken kann. Und dann eine ganz große Frage, eigentlich diese ganzen Cloud-Dienste, die haben einen sogenannten Funktion namens Deduplizierung, also wenn praktisch 100 User den gleichen Film hochladen, dann wird diese Datei normalerweise nur einmal abgelegt, damit die also Speicherplatz sparen und das passt eigentlich mit der Verschlüsselung nicht zusammen, weil das kann ja der Betreiber eigentlich gar nicht wissen, was das gleiche Fall ist. Eben. Das ist eine Frage, die total ungeklärt ist. Ich habe auch eine Mail an die geschickt, aber bisher keine Antwort. Mein Fazit, also das sieht eher nach einer Funktionalität aus, die die Leute selbst schützen soll, als dass sie die User richtig zuverlässig schützt.
Kann denn Mega eigentlich dann bleiben, also trotz der Zweifel oder der Kritik?
Das ist jetzt die ganz große Frage. Also es kommt sehr gut an bei den Usern. Es gibt schon eben Millionen Anmeldungen und es gibt aber offensichtlich aber auch natürlich Gegner. Man muss sagen, klar, die Rechteindustrie, die Behörden werden das ganz genau beobachten. Die möchten den am liebsten wieder hinter Gittern sehen, wenn das denn verlässlich geht. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Und es gibt auch noch Leute, die jetzt sozusagen trittbrettfahrermäßig sich aufhängen an den Boom. Ars Technica berichtet zum Beispiel auch von Leuten, die jetzt andere Domains sich besorgt haben, zum Beispiel mega.co, das ist in Kolumbien, oder die Domain, die eigentlich kim.com vorher haben wollte, eine Domain, die me.ga gelautet hatte und die versuchen jetzt diese Domain wieder für $1 Million an ihn zu verkaufen. Also ziemlich komische Aspekte hier.
Sollte man denn Mega nutzen oder eher nicht? Was würdest du sagen als Experte?
Ja, ich würde sagen, wir können ja hier weder Produktwerbung machen noch zu Straftaten aufrufen. Das ist erstmal ein ganz normaler Anbieter, der preislich ganz gut aussieht. Der Verschlüsselungsmechanismus ist ein bisschen fraglich, ganz klar. Und man muss sagen, es droht ja eventuell wieder ein Dichtmachen der Server, falls dann doch wieder was rauskommt. Das droht bei anderen sogenannten seriösen Anbietern nicht. Aber generell auch bei denen kann der Stecker rausgehen. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen. Also mein Fazit, Cloud-Speicher schön und gut, aber niemals Dateien nur im Netz ablegen.
Vielen Dank, Michael Gessert. Unser Webschau-Reporter. Die Webschau und alle Links, die Sie eben in der Webschau gehört haben, auch gleich bei uns im Netz auf deradiowissen.de.